Einen wunderschönen guten Morgen. 2011 am Strand nahe Rio de Janeiro fand ein alter Brasilianer Joe Pereira einen kleinen Magellan-Pinguin. Dieser war in einem sehr schrecklichen Zustand. Sein Gefieder war ölverschmiert und verklebt. Und ja, er war kurz vorm Hungertod. Und Joe hat ihn nach Hause genommen, hat sein Gefieder sauber gemacht, den Pinguin kleine Fischstäbchen zu essen gegeben. Und mehrere Wochen hat er sich um ihn gekümmert, damit er irgendwie überlebt. Als der kleine Pinguin auf die Beine kam und dann Kraft zu sich nahm, ging er wieder ins Meer und verschwand. Und damit sollte eigentlich die Geschichte zu Ende sein, aber das war sie nicht. Mehrere Monate später kehrte er zu Joe Pereira zurück. Er erkannte den alten Mann am Strand und hat ihm nach Hause gefolgt. Und seitdem verbringt er jedes Jahr oder schwimmt jedes Jahr zu ihm und verbringt 8 Monate bei ihm. Zur Brutzeit kehrt der Pinguin aber wieder zurück zu der Südspitze Argentiniens. Also man kann hier nochmal sehen. Als die Medien aufmerksam wurden, dann wurde das groß berichtet. Und es wurde so umschrieben in der Zeitung: Pinguin schwimmt 8000 Kilometer, um seinen Retter zu begegnen. Wo ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich mir, das ist echt verblüffend. Es ist verblüffend und süß, dass so ein kleines Tierchen so eine Reise auf sich nimmt und wirklich eine Gefahr auf sich nimmt, um zu seinem Retter zurückzukehren. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, es ist auch unglaublich und so verblüffend, was für einen Weg Jesus Christus auf sich genommen hat, um uns zu retten. Einfach, was für eine Reise er aufgenommen hat. Und heute ist ein besonderer Tag. Besonderer Tag, weil es diesen Tag heute, den gibt es nur einmal im Jahr. Was ist das für ein Tag? Wir feiern heute gleichzeitig den zweiten Advent und Abendmahl. Ein Tag, an dem wir daran denken, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir leben in dieser Wartehaltung. Und ein Tag, an dem wir an Jesu Tod denken, an seinen Opfertod am Kreuz. Es ist verblüffend, was Gott alles getan hat. Und wir lesen in dem Vers, der bekannte Vers, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und in diesem Satz, er gab seinen Sohn, da ist die Geburt Jesu und da ist das Abendmahl. Dort, in diesen nur drei einfachen Worten, ist das ganze Leben Jesu sozusagen. Er kam auf die Welt und gab sein Leben. Und all das tut Gott, um uns zu begegnen, um dir zu begegnen. Der Pinguin macht sich auf den Weg, um seinen Retter zu begegnen, macht eine Riesenreise, aber Gott verlässt seinen Himmel, verlässt seine Herrlichkeit, verlässt alles, was so wunderschön ist, was wir niemals verlassen würden, um auf diese Welt zu kommen, um nicht hier König zu sein, sondern er ist hier hingekommen, um für dich da zu sein und für dich etwas zu tun. Gott macht sich auf den Weg, um uns zu begegnen. Und einer der außergewöhnlichsten Orte der Begegnung war die Stiftshütte. Davon lesen wir in 2. Mose Kapitel 25 bis Kapitel 40. Das geschah 1600 Jahre vor Christus. Das ist ein transportabler Tempel, den die Juden bauen sollten oder gebaut haben, strikt nach den Vorschriften Gottes. Gott hat einen ganz genauen Plan gegeben, wie das sein sollte. Gott gab den Plan, aber die Materialien sollten die Menschen drumherum sammeln, das heißt das ganze Volk. Sie sollten das zur Verfügung stellen und, ganz wichtig, es sollte freiwillig sein. Jede Familie durfte das machen. Sie mussten das nicht. Sie durften es machen. Mit anderen Worten, sie durften etwas stiften, sagt man. Aus diesem Grund nennt Martin Luther das eine Stiftshütte. In Hebräisch heißt das übersetzt Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung. Zelt der Begegnung. Da wollte Gott den Menschen begegnen. Die Bibel beschreibt diesen Bau 15 Kapitel lang. Also jemand hat gesagt, 2 Kapitel investiert Gott, um zu beschreiben, wie er die Welt gemacht hat. Aber 15 Kapitel gebraucht er, um zu beschreiben, wie die Begegnung oder wo die Begegnung zwischen dir und Gott sein sollte. Merkst du, wie wichtig Gott das ist? Merkst du, wie wichtig Gott dieser Wunsch ist, dir zu begegnen? Wir lesen in 2. Mose 25,8, dort steht, und sie sollten mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Er möchte in der Mitte unseres Lebens wohnen. Das heißt, in der Mitte unseres Lebens zu Hause sein. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten und dann lässt er sie nicht einfach ziehen und sagen, so, jetzt bist du frei, jetzt darfst du tun, was du willst, sondern er sagt, und jetzt möchte ich in deiner Mitte sein. Ich möchte in deiner Mitte wohnen. Und so wurde die Stiftshütte auch platziert. Die war in der Mitte und alle 12 Stämme waren drumherum platziert. Gott meinte es auch wortwörtlich. Um die Stiftshütte herum gab es einen Vorhof. Und die Abgrenzung, wir sehen das hier. Diese Abgrenzung war circa 2,60 Meter hoch. Also man konnte da nicht einfach reinspringen, drüber klettern oder einfach reinschauen. Es war wirklich abgegrenzt. Und in Jesaja 59,1 lesen wir, dort wird gesagt, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könnte eure Hilfeschrei nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Diese weiße Abgrenzung drumherum spricht davon, dass Gott heilig ist und dass mit der Sünde er keine Gemeinschaft haben kann. Also wenn Gott sagt, nochmal zurück, wenn Gott sagt, hier möchte ich euch begegnen, aber hier drumherum ist das Volk, dann hatte dieser Zaun schon was zu bedeuten. Und jeder wusste das. Er kommt nicht einfach so dahin. Um diese Abgrenzung drumherum gab es nur einen Eingang. Es gab nur eine Tür. Die sehen wir hier vorne. Und diese Tür war 10 Meter und 50 Zentimeter breit. Also eine Riesentür. Eine sehr, sehr große Tür. Und damit war klar gesetzt, Gott möchte zwar Gemeinschaft mit jedem Menschen haben, aber es gibt nur einen Weg zu dieser Gemeinschaft. Es gibt nur einen Weg, um Gott zu begegnen. Nicht über den Zaun, sondern über die Tür. Und so spricht er auch und es wird davon gesprochen, dass die Menschen durch diese Tür reingehen müssen. Und Jesus selber sagt im Neuen Testament in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und wisst ihr, was interessant ist? Diese Tür, die war nach Osten ausgerichtet, also bei der Stiftshütte, hier. Und als Adam und Eva aus dem Garten Eden rausgebracht wurden, dann wurden sie durch die östliche Seite rausgebracht. Sie wurden durch die östliche Seite rausgebracht und damit war die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zerrissen und zu Ende. Und jetzt sollte jeder Mensch, wenn er den Wunsch hat, Gott zu begegnen, durch das Tor, was östlich ausgerichtet war, in die Stiftshütte reinkommen. Ist das nicht herrlich? Es gibt einen Weg, es gibt eine Tür und Gott sagt, komm rein. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Möchtest du Gott begegnen, dann gibt es nur eine Möglichkeit und das ist durch Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar, dass der Alte Testament und das Neue Testament so Hand in Hand hier plötzlich gehen? Und in der Stiftshütte war ein Raum, der mit einer dicken Trennwand abgetrennt war. Die Juden sagen, dass diese Trennwand circa 12 Zentimeter dick war. Dort befand sich das Allerheiligste, die Bundeslade. Der Deckel war aus reinem Gold und das war der Gnadenthron Gottes. Nur einmal im Jahr durfte ein Hohepriester rein mit einem Schälchen voller Blut, Opferblut der Tiere. Er nahm das Blut und sprengte auf den Deckel, auf dem Gnadenthron und damit wurde ausgedrückt, für die Sünden wurde bezahlt. Und wir lesen, als Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünden gestorben ist, dann zerriss dieser Vorhang. Und Gott zeigte damit, jetzt wurde mir dem Blut bezahlt und jetzt ist das Heiligtum offen. All für alle Mal. Jeder darf reinkommen. Nicht einmal im Jahr, sondern jeder darf rein. Und nicht immer wieder, sondern es ist für alle offen. Aber bevor das passierte, jeder Jude wusste, dass diese Vergebung mit dem Blut der Opfertiere immer wieder gebracht werden musste. Und jeder Jude, der gläubig war, wusste, es wird einer kommen, es wird der Messias sein, der kommt, um für diese Sünden ein für alle Mal mit seinem Blut zu bezahlen, mit seinem Leben. Sie wussten das. Viele Juden wussten das, aber viele Juden waren auch nicht mit dem Herzen dabei. Sie lebten in der Adventszeit, aber lebten aus Tradition religiös. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, die gerne sagen, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich feiere Advent, ich feiere Weihnachten, ich feiere Ostern. Aber eigentlich im Jahr wollen die mit Gott nicht viel zu tun haben. Sie lassen Gott nichts in ihrem Leben entscheiden. Und so waren viele Juden damals auch, zu Jesu Zeit. Doch es gab einen Mann und Gott hebt sein Leben hervor, der auf den Tröster gewartet hat. Gott hebt sein Leben hervor und wir dürfen einen kleinen Einblick haben. Und dieser Mann hieß Simeon. Wir lesen das in Lukas 2, 25 bis 26. Dort steht, und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Tröster Israels. Und der Heilige Geist war auf ihn. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Von Simeon lesen wir nicht viel in der Bibel. Nichts über seine gesellschaftliche Stellung, nichts über seine Verwandtschaft oder wer er wirklich war. Aber wir lesen, dass sein Herz auf Jesus ausgerichtet war. Denn er war gerecht und gottesfürchtig. Und das ist eine Eigenschaft von einem wahren gläubigen Menschen. Er wartet auf Jesus. Er wartet gerne, sehnsüchtig nach ihm. Und Simeon wusste, bevor er sterben wird, wird er noch den Christus sehen. Bevor alles zu Ende ist, wird sich ein Wunsch noch erfüllen. Ich sehe meinen Retter, ich sehe meinen Tröster. Bevor mein Leben zu Ende geht, werde ich noch eine Sache erleben. Und das wird Jesus Christus sehen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hat einer oder der andere das auch. Aber manche Menschen haben eine Löffelliste. Das ist eine Liste mit Dingen, die ein Mensch noch erledigen oder erleben möchte, bevor er den Löffel abgibt. Das ist die Löffelliste. Also stirbt. Manche haben so eine Liste an Dingen erstellt und versuchen, die im Laufe eines Lebens zu erfüllen. Und so wie diese Menschen verschieden sind, so ist auch diese Löffelliste so verschieden. Es gibt verschiedene Wünsche. Ich habe mal so eine Liste mal rausgesucht von einer Person und das war so interessant. Er schrieb, bevor ich sterbe, also es war nicht so, dass die Person im Sterben lag, sondern die Person war relativ jung, aber die Wünsche waren da. Und er schrieb auf, bevor ich sterbe, möchte ich gerne noch Heißluftballon fliegen. Das ist so ein Wunsch von mir. Dann schrieb er weiter, ich möchte mit Delfinen schwimmen. Ich möchte eine Sprache lernen, Spanisch. Und dann wurde wahrscheinlich die Person ein bisschen mutiger und dachte, komm, jetzt möchte ich auch richtig was machen. Und dann schrieb er, ich möchte gerne auf den Mount Everest steigen. Der nächste Wunsch ist interessant, verbunden mit Mount Everest vielleicht. Ich möchte Blut spenden. Dann hieß es, ich möchte nach Jordanien und Petra, nach zu Petra reisen, also geschichtliche so Stelle. Ich möchte im Toten Meer schwimmen. Ich möchte Weihnachten am Strand feiern. Ich möchte Ukulele lernen. Und ich möchte barfuß im Regen tanzen. Ja, das war sozusagen die Löffelliste von dieser Person. Und so schreiben viele Menschen solche Wünsche auf. Ein Wunsch, bevor ich sterbe, möchte ich das noch erleben. Und irgendwann hat sich, das war 2018, eine Hospiz in Ternhan etwas ausgedacht, eine Wand in die Stadt zu stellen. Und diese Wand war so besonders, dort stand ein Satz und die Passanten durften mit einer farbigen Kreide diesen Satz nochmal vervollständigen. Und man hat so ein bisschen Angst gehabt, wie wird das ankommen, weil über den Tod möchte nicht wirklich jemand sprechen, über die letzten Wünsche. Aber es ist unglaublich angekommen. Es sah ungefähr so aus. Es hieß, bevor ich sterbe, Punkt, Punkt, Punkt. Und jeder ging dahin und schrieb dort so noch ein paar Wünsche auf. Und innerhalb von wirklich mehreren Tagen, diese Wand stand immer so eine Woche ungefähr da, innerhalb von mehreren Tagen sah das so aus. Es war vollgeschrieben. Der Mensch hat eine Sehnsucht, seinem Leben noch mehr Sinn und noch mehr Freude zu verleihen. Ich möchte noch was erleben. Ich möchte etwas noch machen. Ich möchte noch etwas erreichen in meinem Leben. Auf der Löffelliste von Simeon stand, bevor ich sterbe, werde ich auf jeden Fall Christus, den Erlöser, sehen. Und Gott hat ihn diesen Wunsch erfüllt. Und wenn manche an ihrer Liste zweifeln, Simeon hat sehr stark festgehalten, weil Gott selber ihm das versichert hat. Und wir wissen, Gott lügt nicht, er spricht die Wahrheit. Wie haben wohl die Augen von Simeon geleuchtet, als er Jesus in der Hand gehalten hat? Was für eine Freude war wohl da, als er ihn in der Hand hielt, als kleines Kind? Wir lesen in Lukas 2, 28, er nahm ihn auf seine Arme und lobte Gott. So eine Freude hatte Simeon. Simeon musste das Kind nicht als erwachsenen Prediger sehen. Er muss nicht sehen, wie er das Wasser zu Wein verwandelt. Er muss nicht sehen, wie er auf dem Wasser läuft. Er musste nicht sehen, wie er Aussätzige, Lahme, Stumme oder Blinde heilt. Wie er Brot vermehrt oder wie er sogar Tote und Lahme heilt. Er musste auch nicht sehen, wie dieses Kind leiden, sterben und auferstehen wird. Er hält Jesus in der Hand und wir lesen, er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Schon diese eine Begegnung mit dem kleinen Kind genügt ihm, um in Frieden sterben zu können. Wo er sagt, ich bin glücklich. Denn er hat das Heil Gottes gesehen und weiß, dass dieser alles in Ordnung bringen wird, was zwischen Gott und dem Mensch kaputt gegangen ist. Ein Heil, das Gott bringt, ein Heil, was ihm gehört, was er für alle Menschen bereitet hat. Kein Heil, was du dir erarbeiten kannst und verdienen kannst vor Gott. Ihr wisst noch, dieser weiße Zaun drumherum, du kannst da nicht rein. Du kannst nur zu Gott durch diese Tür kommen. Wir sahen, wie Gott im Alten Testament den Menschen begegnen möchte. Wir sehen, wie er Simeon begegnet ist. Nun, warum sollte man diesem Jesus heute begegnen wollen? Alles, was wir erledigen und erleben möchten, macht uns bestimmt glücklich, bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass Gott nichts dagegen hat und dass es mich glücklich machen würde, auf den Mount Everest zu steigen. Ich glaube, mich würde es auch erfreuen, Weihnachten am Strand zu verbringen. Auch wäre interessant. Und Gott hat überhaupt nichts dagegen. Er freut sich, wenn du es machst. Aber weißt du was? Diese Dinge sind nur für diesen einen Augenblick, die dich erfreuen und dir Freude bringen. Alles, was wir erreichen möchten, macht uns glücklich, doch nur für diese Zeit. Lass mich dich fragen, was ist danach, wenn dieser Augenblick zu Ende ist? Was passiert dann? Ich bin gewiss, dass nichts unser Leben so glücklich machen wird und verändert wird, wie die Begegnung mit diesem Jesus Christus. Nicht mit Jesus, der ein guter Mensch war, nicht mit Jesus, der in der Krippe liegt, nicht mit Jesus, der Wunder getan hat, sondern Jesus, der gekommen ist, um deine Sünde zu nehmen und für sie zu bezahlen. Dich vor der Trennung mit Gott zu bewahren und dich mit Gott wieder zu versöhnen. Diese Begegnung ist ewigkeitswert. Es geht viel tiefer als der Wunsch oder ein Erlebnis, den du heute hast. Und das ist eine herrliche Botschaft. Das ist eine herrliche Botschaft für die Christen und für die Nichtchristen. Nichts, was du in diesem Leben erleben oder erreichen könntest, könnte so wichtig sein wie die Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Ein Beispiel dafür ist unser ehemaliger Bundespräsident Johannes Rau. Er hatte eine unglaubliche Karriere. Der Satz, er war stets bemüht, der passt zu ihm nicht. Er war sehr erfolgreich. Er war Journalist, er war Verlagsbücherhändler, er war Direktor in einem Betrieb. Als er sich politisch einsetzen wollte oder eingesetzt hat, war er Parteivorsitzender. Dann wurde er Oberbürgermeister in Wuppertal, Wissenschaftsminister in NRW, Ministerpräsident von NRW und schlussendlich bekleidete er das höchste Amt, was in Deutschland sozusagen gibt, das ist Bundespräsident. Er war 1999 bis 2004 Bundespräsident von Deutschland. 2006 ist Johannes Rau verstorben. Und wenn man vor seinem Grab steht in Berlin, wird man keine Auszeichnung lesen. Es ist sehr, sehr einfach. Da ist ein Foto von ihm oder so ein Bild und hier steht Johannes Rau, wann er geboren ist und wann er gestorben ist. Nichts steht da von den Auszeichnungen und von den Dingen, was er erlebt hat oder bezwungen hat. Aber ein Satz steht da noch. Da ganz unten, ganz nahe, dem Grabe nahe. Und dort steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und keine Begegnung oder Auszeichnung der Welt ist so wertvoll wie diese. Er war auch mit Jesus. Und das ist eine herrliche Botschaft, das sage ich heute, herrliche Botschaft für Christen wie für Nichtchristen. Nichts, was du erlebst, nichts, was du erreichst, könnte so wertvoller sein wie diese Aussage, wie die Begegnung mit Jesus Christus. Nichts kannst du im Himmel vorweisen, außer das. Ich war auch mit Jesus. Heute ist der zweite Advent. Und heute ist Abendmahl. Besser könnte es gar nicht kommen. Lasst uns heute wie Simeon mit Freuden und Lobgesang diesem Jesus begegnen. Denn Jesus lädt dich ein. Du kannst heute an Jesus glauben und in dein Leben einladen. Es geht nicht um 10 Gebote. Es geht nicht um etwas einzuhalten, Vorschriften, irgendwelche Sachen. Es geht nicht darum. Es geht allein darum, dass Jesus dir begegnen möchte. Er möchte mitten in dein Leben hinein. Da möchte er wohnen. Frag dich einfach, ist er da? Wenn nicht, dann klopft er an und sagt, komm, komm zu mir. Warte nicht bis Weihnachten, bis es schön gemütlich wird, auch dann werde ich das machen. Warte nicht, bis du alt bist, so nach dem Motto, ich will etwas erleben erstmal. Wieso willst du etwas erleben, wenn du das ganze Leben haben kannst, was Jesus dir gibt? Lass heute Jesus in dein Herz hinein. Er möchte in der Mitte deines Lebens sein. Und an diesem Abendmahl kann auch nur der teilnehmen, der mit Jesus oder durch Jesus diese Versöhnung mit Gott hat. Nicht der einfach an irgendeine Existenz eines Gottes glaubt, ach, da ist doch irgendwas bestimmt. Nein, an diesem Abendmahl darf nur der teilnehmen, der Jesus um Vergebung seiner Sünden gebeten hat. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann ist heute der richtige Tag dafür, dein Leben zu ändern, dein Leben vor Jesus Christus zu bringen. Heute spricht Jesus zu dir durch dieses Wort, was du hörst und ruft dich. Komm, komm zu ihm, denn die Botschaft ist so einfach. Einfacher geht's gar nicht. Denn Jesus, der Retter, ging einen langen Weg, um dir zu begegnen. Er ging einen langen Weg, um zu dir zu kommen. Er hat alles vorbereitet, er hat alles getan, damit du Trost und Ewigkeit hast. Amen.